Hallo und herzlich willkommen bei Bahnzeit, dem Eisenbahn.de Podcast. Mein Name ist Florian Dürr. Wir leben in einem Europa, in dem es weitgehend zur Normalität geworden ist, von einem Land ins nächste zu reisen. Ohne Visum, ohne große bürokratische Hürden. Wir können Geschäfte über Grenzen hinweg abwickeln, wir können Kultur austauschen und das alles ohne viel Aufhebens. Doch wenn es um den Transport von Gütern auf der Schiene geht, sieht die Sache ganz anders aus. Da stoßen wir auf Barrieren, die uns aus der Bahn werfen, und zwar buchstäblich. Die europäische Eisenbahn, die eigentlich das Rückgrat eines klimafreundlichen, effizienten Transportsystems sein könnte, sie wird von unzähligen Hürden behindert. Da gibt es unterschiedliche Vorschriften, Sicherungssysteme, Sprachbarrieren und veraltete Infrastrukturen. Grenzen, die uns im Alltag nicht auffallen, verhindern den reibungslosen Transport von Gütern zwischen den Ländern. In dieser Folge geht es um diese Herausforderungen und warum der Schienengüterverkehr noch immer weit hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, die ein vereintes Europa eigentlich bieten müsste. Darüber spreche ich mit jemandem, der die Herausforderungen aus erster Hand kennt. Er kann uns berichten, warum die Eisenbahnbranche in Europa immer noch so viele Stolpersteine überwinden muss und was getan werden muss, damit die Schiene durchlassfähiger wird. Und warum? Weil er jeden Tag mit diesen Problemen konfrontiert ist. Er ist Europa-Vertriebsleiter der HSL-Gruppe, CEO der HSL Netherlands. Er ist Miteigentümer eines großen privaten Eisenbahnunternehmens, das in 11 europäischen Ländern tätig ist. Ja, und irgendwie auch ein Aktivist, ein Fürsprecher für eine bessere Eisenbahn in Europa. Herzlich willkommen, Sven Schallach.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sven, du arbeitest und lebst in Rotterdam. Wie fühlt man sich als deutscher Manager in den Niederlanden?
Ungewöhnlich. Es ist eine große Herausforderung, die ganzen Mentalitäten, die in Rotterdam stattfinden, wirklich aufzusaugen. Aber ich habe dort eigentlich meine Erfüllung gefunden.
Als du die Position begonnen hast, woran musstest du dich besonders gewöhnen?
Naja, die anderen mussten sich an mich gewöhnen, weil die Hase in der Salenz, die gab es da ja noch gar nicht. Ich habe es wirklich von Kind auf aufgezogen, alleine mit den Mitarbeitern im Nachhinein groß gemacht. Das schöne Positive in Rotterdam ist eigentlich die ehrliche, offene Art, die dort stattfindet. Man kann sich wirklich ins Gesicht sagen, was der eine von dem anderen denkt, ohne gleich das negativ auffassen zu müssen. Und es wird nicht alles immer so negativ gesehen wie wir Deutschen.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist eine Stadt, die vom Hafen, vom Handel, von der Seefahrt geprägt ist. Für dich war es keine Umstellung, dahin zu kommen?
Na, ich bin ja gebürtig aus von der Grenze, aus dem Ruhrgebiet. Hört man vielleicht auch ein bisschen am Slang. Also das war es eigentlich weniger, um mit den Niederländern klarzukommen, weil wir von den Niederländern natürlich jedes Wochenende auch in Deutschland besucht werden für die Einkäufe.
Man kennt sich.
Man kennt sich.
Du bist Vertriebsleiter und CEO eines Eisenbahnunternehmens, das in 11 verschiedenen Ländern in Europa tätig ist, HSL Logistik. Wofür steht das Kürzel HSL?
HSL stand mal 2003, als es wirklich geboren wurde, als Hamburger Schweriner Lokführerservice. Mittlerweile, wir haben den Namen zwar schützen lassen, hat aber die Abkürzung in solches keine Bedeutung.
Und wie ist das Unternehmen strukturiert? Weil Teile von HSL sind ja inzwischen an TX Logistik verkauft, haben wir mal vermeldet.
Das ist korrekt. Mehrheitseigentümer ist die TX Logistik AG. Und die Strukturen sind aber weitestgehend gleich geblieben, so wie wir das im mittelständischen Unternehmen gewohnt sind. Und die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend.
In 11 Ländern seid ihr aktiv. Lass uns ein bisschen über die Herausforderungen sprechen, die das mit sich bringt. Ihr habt unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten zu berücksichtigen. In welchen Ländern seid ihr eigentlich aktiv?
Aktiv sind wir, wenn ich jetzt einfach mal um Deutschland herumgehe, in Polen, Tschechien, Slowakei, Österreich, Schweiz, Italien, Belgien, Niederlande, Dänemark, Schweden und Deutschland.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es bahnbetrieblich Unterschiede gibt, dass zum Beispiel Polen und Tschechien andere Anforderungen stellen als zum Beispiel Belgien, die Niederlande oder Deutschland. Ist das richtig?
Ja, da gibt es ganz große Herausforderungen oder Unterschiede. Das hat natürlich auch mit der politischen Herkunft der Länder zu tun. Wir arbeiten mit Osteuropa und Westeuropa zusammen. Und wie jeder weiß, so lange ist die Trennung von Deutschland noch nicht her. Insofern sind dort sicherlich auch noch Mentalitäten und Kulturen, die wir als Westeuropäer noch besser verstehen müssen, um dann auch meine Vision von einem gemeinsamen Europa zu realisieren.
Okay, fangen wir mal ganz banal an. Habt ihr Lokomotiven, die ihr grenzüberschreitend in allen Ländern einsetzen könnt?
Die HSL und auch die TX ist ein Unternehmen, was wirklich sich international aufstellt. 95% der Lokomotiven sind in sämtlichen Ländern in Europa einsatzbereit und auch angemeldet. Und wir setzen auf jeden Fall auf internationale Verkehre.
Das heißt, technisch mit dem Triebfahrzeug über die Grenze zu fahren, das ist das geringste Problem.
Technisch ist das sowieso das geringste Problem. Das größte Problem, was wir haben, ist, da kommen wir sicherlich auch noch später zu, die anderen diskriminierenden und bürokratischen Hürden, die wir zu nehmen müssen im Verhältnis oder im Gegensatz zu anderen Transportmitteln.
Welchen infrastrukturellen Schwierigkeiten begegnet ihr denn im Alltag?
Im Alltag kommen wir auf unkoordinierte Baustellen. Grenzen werden geschlossen, ich nehme das Beispiel Emmerich, für 80 Wochen, häufig ganz geschlossen, teilweise auch eingleisig befahrbar. Aber gleichzeitig wird die Riedbahn hergestellt oder im Elbtal eine Dauerbaustelle. Und das scheint alles sehr unkoordiniert zu sein, wenn auch verständlich, weil das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wir haben jahrelang auf Verschleiß gelebt.
Wir sprechen jetzt von Deutschland.
Wir sprechen jetzt hauptsächlich von Deutschland, wenn ich mir das anschaue in den Niederlanden oder in anderen Ländern. Dort ist man viel eisenbahnfreundlicher mit der Infrastruktur umgegangen als das, was wir hier in Deutschland leider tagtäglich erleben müssen.
Es gab ja mal Ansätze, die Dinge europaweit zu vereinheitlichen. Eine Idee war zum Beispiel ETCS, das European Train Control System. Wie nimmst du die Entwicklungen beim europäischen Zugsicherungssystem wahr, als jemand, der von Vereinheitlichung ja profitieren würde?
Ich habe das, als das ETCS damals 2010, 2012 ja ins Rennen kam, geboren wurde, habe ich als allerersten Gedanken gehabt, so jetzt haben sie es verstanden. Wir fangen jetzt an, europäisch zu denken und wir bauen ein europäisches Sicherheitssystem aus. Das war aber leider sehr schnell geträumt, dieser Traum. Denn Belgien macht sein eigenes System, Niederlande macht sein eigenes System, Österreich und Deutschland. Und schon sind wir wieder in dieser Fahrrinne, wo wir eigentlich raus müssen. Wir müssen beginnen, größer zu denken und europäisch zu denken.
Machen sich auch Unterschiede bei den Mentalitäten der Mitarbeiter bemerkbar?
Die Mentalitäten der Mitarbeiter sind unterschiedlich und es ist auch wichtig. Ich möchte bei allem Verständnis für Europa wirklich klarstellen, dass meine Idee, ein einheitliches Europa, nicht darauf abzielt, dass wir auch die Mentalitäten und Kulturen einspurig halten, sondern wir brauchen die Gedanken von den ganzen Menschen. Wir brauchen die Mentalitäten, die Erfahrungen, die jedes Land gemacht hat, um den europäischen Weg zu gehen. Es würde eine Gleichschaltung in dem ganzen System, würde ja quasi einer Diktatur gleichkommen. Und das ist das alles, was wir nicht benötigen. Wir müssen oder wir können in Europa nur wachsen, indem wir jeden Menschen, jede Mentalität, jede Kultur akzeptieren und tolerieren und aus allem das Beste eigentlich machen, um dann den Weg weiterzugehen.
Aber für Lokführer ist es ja doch relativ kompliziert, Grenzen zu überqueren. Kannst du das mal näher erläutern? Was müsste passieren, damit es einfacher wird?
Eingangs habe ich erwähnt, dass die Diskriminierung der Eisenbahn zu den anderen Verkehrsträgern eine enorme Hürde ist, die wir nehmen müssen. Für einen deutschen Lokführer oder für einen Lokführer, macht nicht aus, aus welchem Land er jetzt kommt, der nach Belgien fahren will, der muss 3 Sprachen im B1-Niveau. Er muss Niederländisch, er muss Deutsch und er muss Französisch sprechen. Ein LKW-Fahrer, woher auch immer kommt, den setzt du auf einen Truck und er fährt durch Europa, ohne die eigene Sprache zu sprechen oder den Weg zu kennen. Ein Lokführer, wie gesagt, die Sprache und dann noch die Streckenkunde. Die Loks müssen zugelassen werden in den einzelnen Ländern. Das sind auch bürokratische Hürden. Ich habe einen Freund, dem gehören 2 Terminals, einen in Deutschland, einen in Niederlanden, und er ist Spediteur, und ich kann ihn nur schwer verständlich machen, dass es nicht so einfach ist, eben mit der Lok von, in dem Fall Kaldenkirchen, nach Venlo oder umgekehrt zu fahren, sondern da gehört viel mehr dazu. Und diese Diskriminierung, da muss die Politik auch ran, dass wir dort auch wirklich, ich wiederhole mich da wahrscheinlich ein bisschen, aber das europäische größere Denken vorantreiben.
Wie ordnest du denn die Bemühungen zur Entwicklung einer digitalen automatischen Kupplung ein, die ja auch nach Möglichkeit möglichst europaweit implementiert werden soll?
Das ist eine tolle Idee. Ich persönlich glaube aber, das ist noch ein Schritt zu früh. Wir müssen erstmal die Basis wieder auf Kurs bringen. Wir müssen gesellschaftlich dahin kommen, dass die Eisenbahn wieder akzeptiert wird, ernst genommen wird und nicht nur zu Nikolaus eine schöne romantische Dampffahrt organisieren, sondern die Güter von der Straße auf die Schiene bringen. Und danach, wenn wir das geregelt haben, dann können wir vertieft in solche Geschichten rein wie die automatische Kupplung.
Lass uns mal über die Möglichkeiten sprechen, speziell Bahnthemen auf europäischer Ebene zur Sprache zu bringen, zu adressieren. Welche Möglichkeiten gibt es, die Interessen von Unternehmen wie HSL an die Politik zu vermitteln?
An die Politik zu vermitteln. Auf Bundesebene gibt es verschiedene Verbände. Ich selber gehöre auch dem Wirtschaftsrat Deutschland an, das sehr nah an der Politik agiert. Auf europäischer Ebene gibt es weniger Mitstreiter, die Vision weiterverfolgen. Allerdings kann ich auch dazu sagen, vielleicht kommen wir da auch eine Frage weiter noch zu, dass auch ein Einzelner durchaus was in Europa bewegen kann. Und das zeigt mir ganz klar, dass auch in der Demokratie ein Einzelner etwas umsetzen kann.
Aber du bist ja nicht der Einzige, der jetzt ein Interesse daran hätte, dass grenzüberschreitender Bahnverkehr ein wenig einfacher werden könnte. Wie sieht es aus zum Beispiel mit den Branchenverbänden, die wir in Deutschland haben? Setzen die sich für sowas ein?
Mir ist noch kein Branchenverband untergekommen, der sich aktiv einsetzt. Der Wille, der ist da, und man spricht auch sehr häufig davon, was alles gemacht werden muss. Allerdings fehlt mir das Handeln. Die aktive Handlung zu sagen, so, liebe ERA, liebe Europäische Kommission, ich möchte jetzt hier oder wir möchten jetzt hier etwas ändern.
Und bist du auf der Ebene der Eisenbahnunternehmen auch vernetzt? Hast du da andere Leute, Mitstreiter?
Eisenbahnverkehrsunternehmen, selbstverständlich. Ich bin schon 30 Jahre lang auf dem Markt unterwegs. Allerdings begrenzt sich das auch häufig wirklich auf mittelständische Unternehmen. Und Mails, die ich selber an Dr. Lutz oder auch Frau Nikuta geschrieben habe, um sich mal an einem Tisch zu setzen, werden einfach nicht beantwortet. Und daran sieht man eigentlich auch schon, dass man da wahrscheinlich gar nicht so seriös genommen wird.
Welche Erfahrungen hast du mit politischen Akteuren gemacht?
Unterschiedliche Erfahrungen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man mit denjenigen in Kontakt kommt.
Wahlkampf ist wahrscheinlich eine gute Zeit.
Durchaus nicht die schlechteste, allerdings würde ich die für seriöse Themen vielleicht nicht gerade vorschlagen. Ich habe unterschiedliche Akteure politisch wahrgenommen, auch in unterschiedlichen Ländern. Wenn wir als Beispiel nehmen, in den Niederlanden gibt es wirklich auch noch Politiker. In den Niederlanden ist natürlich die Hierarchie etwas kleiner als bei uns in Deutschland, die aber davon ausgehen, dass die Eisenbahn gar nicht so sicher ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ich habe jetzt für eine große niederländische Zeitung ein Interview gegeben, um das einfach mal klarzustellen, wie sicher die Eisenbahn ist. Obwohl ich da eher dran denke, dass es eher um den Geräuschpegel geht, wenn ich ein neues Haus an der Bahnstrecke kaufe, als eher um die Gefahr, die dort ansteht. Weil wir wissen alle, Eisenbahn ist das sicherste Verkehrsmittel überhaupt. In Deutschland ist es natürlich ein viel dickeres Brett und in Europa brauche ich gar nicht zu sprechen. Da muss man wirklich auch sehr gute Kontakte haben, um die Themen dort zu platzieren. Und man braucht enorm viel Geduld.
Aber es entsteht so ein bisschen der Eindruck, dickes Brett bohren, man stößt da nicht auf offene Türen.
Nee, offene Türen, die sind dort nicht. Gerade wenn wir jetzt mal wieder auf die Bundesrepublik Deutschland gehen. Wir sind ein Autoland, wir haben eine Autolobby, die ist sehr, sehr stark. Und da bekommt man schon das Gefühl, dass man sagt, okay, wir halten die Eisenbahner ein bisschen ruhig. Dann lassen die uns schon in Ruhe, aber die Autolobby wird nach vorne getrieben. Und ich glaube, wir müssen aufhören, dieses Schwarz-Weiß-Denken zu denken. Auch die Autos, auch die LKWs, die haben eine Daseinsberechtigung, genauso wie die Flugzeuge und das Schiff und die Eisenbahn selbstverständlich. Aber ich muss diese Transportmittel effizient und effektiv einsetzen. Darum geht es eigentlich in der ganzen Geschichte. Es kann nicht sein, dass ich einen LKW-Fahrer von Cotici, das ist an der rumänischen Grenze, bis nach Rotterdam fahren lasse, sondern es muss diese Strecke mit dem Zug zurückgelegt werden. Und das letzte Stück, da kann gerne der LKW, da ist er ja auch für geschickt, das zu machen. Da müssen wir eigentlich hinkommen. Die Verkehrswende ist hinzubekommen, wenn der politische und der gesellschaftliche Wille wirklich vorangetrieben wird. Ich möchte da als Beispiel nennen, die EU hat es ja rausgebracht für Leute, die jetzt volljährig werden, also 18. Lebensjahr erreicht haben, und das Interrail-Ticket. Und das muss eigentlich in die Köpfe wieder, dass man sagt, wir fahren gerne Bahn, wir können uns mehr oder weniger auf die Bahn verlassen, dass die auch kommt. Das ist auch ein Medieninteresse. Die Medien, die zerschlagen zurzeit sehr, sehr viel Porzellan und machen eigentlich das Transportmittel schlechter, als es dann in Wirklichkeit ist.
Andererseits gibt es ja auch viele staatliche Mittel, also Fördergelder für die Bahnbranche, insbesondere die Deutsche Bahn erhält ja viel Geld für Netzausbau, auch für den Güterverkehr.
Das ist auch in gewisser Weise richtig, geht allerdings auch in viele falsche Kanäle. Ich bin auch dafür, dass wir den Betrieb von der Infrastruktur bei der Deutschen Bahn trennen müssen. Das würde das Grundgesetz, Artikel 87e ist das, würde das sogar hergeben, weil aufgrund dessen es dieses Trafök oder diese ganze Subventionitis, wie ich sie nenne, ist ja nicht dafür gedacht, um die Gewinnmaximierung des Unternehmens voranzutreiben, sondern in die Eisenbahninfrastruktur zu setzen, dass der Kunde, der von der Straße, vom Schiff auf die Schiene steigt, eine gewisse Qualität erwarten darf. Und das ist das Gleiche wie auf Autobahnen. Wenn du auf einer privaten Autobahn fährst, wo eine Maut genommen wird, Österreich oder wo auch immer, wie die gestaltet ist und wie Autobahnen bei uns, du kommst glaube ich aus dem Sauerland, aus der Ecke da, die A3 oder A57, da kommt man sich teilweise vor wie im Kriegsgebiet. Und insofern ist die Subventionierung richtig, wenn sie in die richtigen Kanäle gelangt. Und dann kann der Markt dort auch sich frei entfalten und dann entscheiden die Bürger, welche Firma sie nutzen werden und welche sich dort auch innovativ und europäisch international ausrichten wird.
Okay, du hast eine Vision von einer einheitlichen Sprache im Eisenbahnverkehr und bist mit dieser Idee auch an die Europäische Kommission herangetreten. Und da gibt es inzwischen auch Bewegung. Kannst du uns mehr dazu verraten?
Ich habe seinerzeit vor 2-3 Jahren eine Petition eingereicht, wo ich gefordert habe, eine einheitliche Sprache für die internationalen Lokführer anwenden zu können. Diese Petition, die hat sämtliche Kommission durchlaufen. Ich war auch öfters in Brüssel, habe dort vorgesprochen und darf jetzt auch durchaus verkünden, dass ich ein Schreiben von der Europäischen Kommission erhalten habe, dass man mein Vorhaben implementieren will. Das ist auch auf LinkedIn, habe ich dazu auch einen Bericht geschrieben. Sicherlich nicht ganz ohne Stolz. Ich weiß aber auch, dass ich es nicht alleine geschafft habe, sondern nur ein kleines Rad war und ich wollte, das war einmal meine Motivation, den Ball am Laufen halten. Und ich finde es sehr schön, dass die Europäische Kommission sich jetzt dazu offiziell auch geäußert hat und gesagt hat, wir nehmen diese Petition mit und wir werden die internationale Sprache in Europa implementieren.
Nochmal, du hast es vorhin schon ganz kurz angesprochen, aber man braucht heute Sprachniveau B1 als Lokführer, wenn man über die Grenze fahren möchte, von dem Land, in das man dann reinfährt. Das ist so richtig, ne?
Ja, man braucht von dem einen Land ins andere das B1-Niveau, sobald ich den Grenzstein eigentlich überschreite. Und das möchte ich gerne in einer einheitlichen Sprache sehen. Welche Sprache soll mir dann auch egal sein? Englisch wäre durchaus denkbar. Und darauf haben wir uns eigentlich auch ein bisschen verständigt mit der Kommission, dass wir Englisch als einheitliche Sprache sprechen sollen.
Okay, also kein Eisenbahner Esperanto, dafür Englisch. Hast du da weitere Mitstreiter, die dich dabei unterstützen?
Politisch habe ich da Mitstreiter, die mich unterstützen. Das bei der Europäischen Union natürlich. Die habe ich jetzt durch diese Petition und durch mein Engagement kennengelernt und wir haben auch sehr enge Kontakte. Wenn du jetzt auf Verbände ansprichst oder so, nein, habe ich keine Rückmeldung bekommen.
Mit deiner Vision von einer einheitlichen Sprache im Eisenbahnverkehr hast du dir erfolgreich Gehör verschafft. Hast du jetzt schon ein neues Ziel, eine neue Thematik, der du dich in Zukunft verstärkt widmen möchtest?
Ja, mein neues Ziel wird sein, dass ich es weiter vorantreiben möchte, dass die Infrastruktur vom Betrieb der Deutschen Bahn AG getrennt wird. Das wird mein nächstes Ziel sein. Allerdings werde ich das mit der Sprache und mit den weiteren Diskriminierungen, denen wir ausgesetzt sind, nicht aus den Augen verlieren und dort auch weiterhin sehr aktiv unterwegs sein.
Okay, ich habe dich vorhin als Aktivist anmoderiert. Bist du mit diesem Etikett grundsätzlich einverstanden?
Naja gut, Aktivist, ich bin ein engagierter Bürger, ich bin ein engagierter Europäer, das bin ich. Wie man mich beschimpfen möchte, das soll mir egal sein, solange ich das Ziel erreiche, dass wir in einem friedlichen und einheitlichen Europa leben können.
Beschimpfen wollte ich dich nicht, aber ich habe schon den Eindruck, du bist an der Vernetzung interessiert und daran interessiert, auch darauf aufmerksam zu machen, welche Probleme es gibt. Deswegen habe ich gedacht, ein Aktivist, das macht ja ein Aktivist, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das so zu nennen. Aber Stichwort Vernetzung, wie können sich Menschen einbringen? Wie kann man dich unterstützen?
Mich kann man unterstützen, indem man meine Ideen mit vorantreibt. Ich bin auch offen, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, das ist gar nicht so dumm, was Herr Schallach da von sich gibt, dass die sich mit dir oder mit mir in Verbindung setzen und wir einen eigenen Verband sogar gründen und gemeinsam praktische und pragmatische, lösungsorientierte Ansätze finden, um den Eisenbahnverkehr dorthin zu bringen, wo er hingehört, nämlich an die Spitze des Transportmittels.
Okay, letzte Frage. Die habe ich neulich schon im Podcast mit Heiko Focken gestellt und ich stelle sie dir jetzt einfach auch mal. Vielleicht wird das eine feste Rubrik hier bei der Bahnzeit. Wenn du vom Aufsichtsrat der Deutschen Bahn in den Vorstand berufen werden würdest, als Nachfolger von Dr. Richard Lutz, was würdest du als erstes ändern?
Die komplette Struktur abändern. Ich würde die Leute mitnehmen, ich würde die Bahn europäisch ausrichten und ich würde nicht so eine Arroganz an den Tag legen.
Okay, dann danke ich dir für die Zeit, fürs Vorbeikommen und wünsche dir alles Gute für deine künftigen Vorhaben.
Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Wünsche allen Hörern und Hörerinnen ein frohes neues Jahr, wenn man das noch sagen darf, aber ein gesundes 2025. Und Qualität hat einen Namen, HSL Netherlands.
Danke dir. Und das war's für diese Folge von Bahnzeit, dem Eisenbahn.de Podcast. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und den Podcast abonniert. Das wäre uns wichtig und würde uns helfen. Und natürlich freue ich mich dann auch wieder aufs Wiederhören. Sage danke und bis bald und tschüss.